Wir wollen noch gerade zu Beginn beten. Himmlischer Vater, wir bitten dich auch für die jetzt vor uns liegende Stunde, dass du Gnade schenkst, dass ich nichts Verkehrtes sage, Herr, dass du selbst zu uns sprechen kannst, Herr, dass wir ermutigt werden, einfach uns umgestalten zu lassen, mehr verwandelt zu werden in eine größere Ähnlichkeit mit dir. Amen. Ich habe eben in der Küche gefragt, das Mittagessen ist so, dass man es auch ein bisschen länger im Backofen drinnen lassen kann. Das Schlimmste, wenn ich überziehe, ist, dass es immer kleiner wird. Gut, das nächste Thema, Vorsicht, Schleudergefahr. Wer Auto fährt, der weiß einen guten Asphalt zu schätzen. Ich bin jedes Jahr ein-, zweimal in der Mongolei. In der Mongolei habe ich es das erste Mal und hoffentlich einzige Mal in meinem Leben geschafft, ein Auto auf die Seite zu legen. Der Grund war unbefestigter Untergrund. Mit 40 Stundenkilometer habe ich zu stark aufs Gaspedal getreten, als wir aus einem Flussbett rausgefahren sind. Und schon hat es das Auto getreten, wir lagen auf der Seite. Ein unbefestigter Untergrund, der kann dafür sorgen, dass alles aus dem Gleichgewicht kommt. Und dass man Unfälle fabriziert, die man sich gar nicht hätte vorstellen können. Und nun, im zweiten Kapitel, in den ersten 13 Versen, da spricht Jakobus unbefestigten Untergrund an. Meine Brüder, haltet den Glauben an Jesus, den Messias, unseren herrlichen Herrn, frei von jeder Parteilichkeit. Und damit ist der unbefestigte Grund benannt. Parteilichkeit. Nehmen wir an, es kommt ein Mann in eure Versammlung, der goldene Ringe an den Fingern hat und teure Sachen trägt. Und dann kommt ein Armer in schmutziger Kleidung herein. Und ihr wendet euch dem gut gekleideten Mann zu und sagt, hier ist ein schöner Platz für dich. Zu dem Armen aber sagt ihr, du kannst dort stehen bleiben oder setz dich hier an meinen Fußschemel. Seid ihr da nicht in Widerspruch mit euch selbst geraten und zu Richtern mit bösen Hintergedanken geworden? Hört zu, meine lieben Brüder, hat Gott nicht gerade die, die in den Augen der Welt arm sind, ausgewählt, reich im Glauben und Erben jenes Reiches zu sein, das er denen versprochen hat, die ihn lieben? Aber ihr habt den Armen zurückgesetzt. Sind es nicht gerade die Reichen, die euch tyrannisieren? Ziehen nicht sie euch jetzt vor die Gerichte? Sind nicht sie es, die den guten Namen dessen, dem ihr gehört, in Verruf bringen? Wenn ihr wirklich das königliche Gesetz in der Schrift erfüllt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, dann tut ihr recht. Wenn ihr aber bestimmte Menschen bevorzugt, dann begeht ihr eine Sünde und werdet vom Gesetz als Übertreter überführt. Denn wer das ganze Gesetz hält, aber in einem Punkt dagegen verstößt, der ist am ganzen Gesetz schuldig geworden. Denn der, der gesagt hat, du sollst die Ehe nicht brechen, hat auch gesagt, du sollst nicht morden. Wenn du nun keinen Ehebruch begehst, aber jemand umbringst, dann hast du das Gesetz übertreten. Redet und handelt als Menschen, die im Begriff stehen, durch das Gesetz der Freiheit gerichtet zu werden. Denn das Gericht wird erbarmungslos mit dem verfahren, der kein Erbarmen gezeigt hat. Barmherzigkeit aber ist dem Gericht überlegen. Und ich habe hier mit gelber Schrift die Begriffe markiert, die uns zeigen, was unser Leben auf der Baustelle der Gemeinde so gefährlich macht und wo ein schlüpfriger Untergrund ist, nämlich da, wo es um Parteilichkeit geht, da, wo wir einander mit bösen Hintergedanken richten oder beurteilen, da, wo wir Menschen zurücksetzen und andere bevorzugen und da, wo wir kein Erbarmen miteinander haben. Und wo das der Fall ist, da kann man keine sicheren Schritte mehr machen. Da kann man ganz schnell ausrutschen und dann kommt es zu bösen Stürzen. Es geht also um die Gefahr versteckter Motive. Oder geht es bei der Bevorzugung des Reichen darum, den Reichen für den Herrn zu gewinnen oder den Reichen für mich zu gewinnen? Es gibt eine gute Bevorzugung, mit der ich das königliche Gesetz erfülle. Und es gibt eine böse Bevorzugung, die als Sünde gegeißelt wird. Beides ist Bevorzugung. Das eine ist Recht, das andere ist Unrecht. Grundsätzlich, schauen wir uns mal an, was sagt die Bibel zur Bevorzugung? Bevorzugung bestimmter Menschen. In 3. Mose 19,15, tut kein Unrecht im Gericht. Einen Geringen darfst du nicht bevorzugen und einen Großen nicht ehren. Du sollst ein gerechtes Urteil über deinen Nächsten sprechen. Oder in 2. Chroniker 19, bei Jahwe, unserem Gott, gibt es keine Ungerechtigkeit, keine Bevorzugung und keine Bestechlichkeit. Wir können also sagen, Bevorzugung bestimmter Menschen ist grundsätzlich gegen Gottes geoffenbarten Willen, auch wenn es Ausnahmen gibt. Aber wir wollen jetzt mal die grundlegende Lehre festhalten, bevor wir uns der Ausnahme zuwenden. Bevorzugung bestimmter Menschen ist gegen Gottes geoffenbarten Willen. Schauen wir uns an, was die Bibel zu Bevorzugung in der Gemeinde sagt. Denn wir reden doch von der Baustelle des persönlichen Lebens und des Miteinander-Auskommens in der Gemeinde. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 12, schreibt Paulus, denn der menschliche Körper ist eine Einheit und besteht doch aus vielen Teilen. Aber all die vielen Teile des Körpers bieten zusammen den einen Organismus. So ist es auch mit Christus. Das Auge kann doch nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Und der Kopf doch nicht zu den Füßen, ich verzichte auf euch. Im Gegenteil, gerade die scheinbar schwächsten Glieder des Körpers sind unentbehrlich. Die Unansehnlichen kleiden wir mit größerer Sorgfalt und die, deren wir uns schämen, mit besonderem Anstand. Die ansehnlichen Glieder brauchen das ja nicht. Gott hat den Leib so zusammengefügt, dass die geringeren Teile besonders geehrt werden, denn er wollte keine Spaltung im Körper. Alle Glieder sollen einträchtig füreinander sorgen. Hier spricht Paulus von Bevorzugen im Kontext des Gemeindelebens. Und hier erkennen wir, Bevorzugen bestimmter Menschen in der Gemeinde ist versuchte Gemeindespaltung. Und Klüngelei in der Gemeinde und Grüppchenbildung, mit dem einen kann ich, mit dem anderen kann ich halt nicht. Und da geht man sich halt Jahrzehnte aus dem Weg. Lasst uns das nicht unterschätzen. Das ist der erste Schritt zur Gemeindespaltung. Und Bevorzugung von Geschwistern und Zurücksetzung anderer Geschwister, das führt irgendwann unweigerlich dazu, dass eine Gemeinde auseinanderbricht, wenn der Herr nicht Gnade schenkt und die Gemeindeleitung das rechtzeitig erkennt und Maßnahmen dagegen ergreifen kann. In Jakobus, in unserem Vers, da sagt Jakobus, hört zu, meine lieben Brüder, hat Gott nicht gerade die, die in den Augen der Welt arm sind, ausgewählt, reich im Glauben und Erben jenes Reiches zu sein, dass er denen versprochen hat, die ihn lieben? Bevorzugen bestimmter Menschen ist also ein schlechtes Zeugnis vor der Welt, die uns genau beobachtet. Warum bist du zum Glauben gekommen? Ist es nicht so, dass viele von uns zum Glauben gekommen sind, obwohl wir noch gar nicht so viel verstanden haben? Aber was uns angezogen hat, war das Miteinander in der Gemeinde, wo wir mal eingeladen wurden und wir haben gemerkt, das ist ja so ganz anders als in der Welt. Aber wenn auch in unseren Gemeinden die einen bevorzugten, die anderen abgeschoben werden, dann tun wir ja nichts anderes als die Welt. Und das merken auch unchristliche Besucher ganz, ganz schnell. Und deswegen sagt Jakobus hier, spricht er von den Augen der Welt. Wir können unser Gemeindeleben nicht verbergen vor den Augen der Welt. Und wenn wir die Türen alle zumachen und zuschließen, die Welt schaut zu. Weil wir können das nicht verbergen. Dann haben wir vielleicht bin ich der Einzige in der Gemeinde und meine ganze Familie ist ungläubig. Und in meiner ungläubigen Familie, irgendwann schlupft doch ein Wort raus. Oder sie merken da, der ist unzufrieden mit den Geschwistern seiner Gemeinde. Und schon hat die Welt einen Beleg dafür, dass es in der Gemeinde ja nicht anders zugeht als in der Welt. Bevorzugung bestimmter Menschen ist ein schlechtes Zeugnis vor der Welt, die uns genau beobachtet. In demselben Vers spricht Jakobus besonders davon, dass die zurückgesetzt werden, die Gott lieben. Und das ist das Paradox. Bevorzugung bestimmter Menschen missachtet gerade diejenigen, die Gott lieben. Weil die, die Gott am meisten lieben, sind oft auch die, die sich am meisten bieten lassen. Und die jetzt boshaft gesagt, die idealen Opfer von Parteilichkeit sind. Die kann man schnell mal ein bisschen meiden und die werden sich nicht gleich aufplustern, weil sie lieben Gott so sehr, dass sie auch mal Unrecht vertragen. Und Jakobus spricht auch von denen, von den Reichen, die uns tyrannisieren. Bevorzugen bestimmter Menschen hofiert gerade den Bullies auf Neudeutsch. Denen, die die Schwachen tyrannisieren. Es ist einfach so. Die laut und kräftig austreten, so ein bisschen die Rempler-Typen auf dem Schulhof sind oder in der Gemeinde. Das sind diejenigen, die sorgen selbst dafür, dass sie bevorzugt werden. Und wir fallen drauf rein. Anstatt dass wir sie in ihre Grenzen verweisen und die nicht so sich Augenmerk verschaffen, dass wir denen mal entgegenkommen. Ist recht, dass ihr solchen Unterschied bei euch selbst macht und richtet nach argen Gedanken? Bevorzugen bestimmter Menschen ist die Anmaßung einer Richterfunktion, die nur Gott zusteht. Ich habe nicht das Recht, die einen Geschwister zu Bevorzugten zu erklären und die anderen links liegen zu lassen. Ich habe einfach nicht das Recht, so zu richten. Und wenn ich Geschwister bevorzuge, dann ist das einfach die Ausführung eines zuvor gefassten Richterurteils, was mir nicht zusteht. Aber, und das war eine einfach grundsätzliche Beobachtung zur Bevorzugung, aber nicht jede Bevorzugung bestimmter Menschen ist Sünde. Davon spricht Jakobus hier auch. Wenn ihr wirklich das königliche Gesetz in der Schrift erfüllt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, dann tut ihr recht. Wenn ihr aber bestimmte Menschen bevorzugt, nur dann begeht ihr eine Sünde. Es gibt also eine Bevorzugung, von der wir bis jetzt gesprochen haben, die wird eindeutig grundsätzlich von der Bibel als Sünde qualifiziert. Aber es gibt auch Ausnahmen. Wo ich jemanden bevorzuge, um dieses königliche Gesetz zu erfüllen, dass es demjenigen so gut gehen möge wie mir. Stell dich vor, ich glaube, wir sind ja noch vor der Oberbürgermeisterwahl, deswegen kann ich das Beispiel nehmen. Der noch amtierende Bürgermeister, ich weiß nicht, zu welcher Partei er gehört, käme jetzt hier rein. Und alle Plätze sind besetzt. Und nehmen wir an, neben Oliver hätte nicht ich gesessen, sondern irgendein jüngeres Geschwister der Gemeinde. Und Oliver würde aufspringen, würde zu dem jungen Geschwister sagen, so, stell dich da hinten hin und geh zu dem Bürgermeister, grüß Gott, Herr Bürgermeister, wir freuen uns, dass Sie hier sind. Bitte, bitte kommen Sie hierher, setzen Sie sich da hinten, hier ganz vorne. Was für Gedanken steigen da in unserem Kopf auf? Also Oliver, so sehr muss man es denn wirklich nicht hofieren, dem Oberbürgermeister. Bei uns sind doch alle gleich. Oder jemand anders denkt sich, ja, der will sich lieb Kind machen bei dem Oberbürgermeister. Ich weiß nicht, vielleicht ist er ja Unternehmer, der Oliver, ich habe keine Ahnung, du musst jetzt das alles über dich ergehen lassen. Und vielleicht hofft er auf gute Aufträge von der Stadtverwaltung. Und so können ganz schnell eine Menge von bösen Gedanken, richtenden Gedanken passieren. Aber niemand außer dem Oliver weiß, dass der Oberbürgermeister schwerhörig ist. Und deswegen sagt er, bitte setzen Sie sich hier vorne hin, weil Oliver möchte, dass der Oberbürgermeister das Evangelium klar und deutlich hört. Merkt ihr? Bevorzugung. Es gibt eine schlechte Bevorzugung und es gibt eine gute Bevorzugung, mit der ich das königliche Gesetz erfülle. Es gibt eine Bevorzugung bestimmter Menschen aus Gott wohlgefälligen Motiven. Aber hier haben wir es mit einem Grauraum zu tun. Da, wo jemand bevorzugt wird, dann wird nicht gleich im selben Atemzug gesagt, warum jemand bevorzugt wird. Und deswegen entsteht hier ein Grauraum, den wir oft mit unseren bösen Gedanken füllen. Und so entstehen Verdächtigungen. Und das macht den Boden im Gemeindeleben so furchtbar schlüpfrig. dass man einfach nicht mehr weiß, wie man sich verhalten soll. Und einfach meint, und wenn ich das jetzt tue, wer weiß, was sich Bruder X oder Schwester Y dann von mir denkt, und dann tue ich es besser nicht, bevor ich wieder eines über die Rübe kriege. Diese Grauzone, die erfüllen wir leider zu schnell mit potenziellen Verdächtigungen oder mit tatsächlichen Verdächtigungen und Unterstellungen. Wie ist also mit einem Verhalten in der Gemeinde umzugehen, welches ich nicht eindeutig zuordnen kann? Und von diesem Verhalten, welches man nicht eindeutig zuordnen kann, gibt es sehr, sehr viel. In unseren Gemeinden, weil wir einfach viele Individuen sind und viel Interaktion zwischen uns steht. Und jetzt wollen wir uns ein paar Regeln anschauen. Die erste Regel für alle: Beurteile nicht die Motive anderer. Frag dich gar nicht groß, warum hat der jetzt so getan? Denn die Motive anderer sind für uns einfach ein Dunkelbereich, den wir nicht mit unserer Weisheit erleuchten können. Ist einfach unmöglich. Denn es geht nicht, wie ein Mensch sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Nur Gott allein ist in der Lage, Motive zu beurteilen. Wir können nicht Motive beurteilen. Und wie oft haben wir schon Streite erlebt untereinander, weil wir einander die Motive beurteilt haben und dann später irgendwann feststellen mussten, dass wir da ganz schief gelegen sind und jemandem Unrecht getan haben. Nur Gott kennt die Herzen und das, was in den Herzen vor sich geht. Sprüche 15, Totenreich und Unterwelt sind offen vor Jahwe. Wie viel mehr dann die Herzen der Menschen? Vor Gott ist alles offenbar. Abgründig ist das menschliche Herz, beispiellos und unverbesserlich. Wer kann es durchschauen? Ich, Jahwe, sehe bis auf den Grund. Ich prüfe die geheimsten Wünsche, um jedem zu geben, was er verdient. Und zwar aufgrund seiner Taten. Apostelgeschichte 1, 24, als ein neuer Apostel gewählt wird, Matthias: Herr, du Kenner aller Herzen, zeige an, welchen von diesen beiden du erwählt hast. Die Apostel waren hier jetzt in einer Sackgasse gewesen. Zwei gute Kandidaten. Und sie können nicht weiter als bis auf die Außenhaut schauen. Sie können nicht ins Herz hineinschauen. Und deswegen beten sie. Und dann werfen sie auch noch das Los, also das mit dem Gebet, das wollen wir auch so machen, das mit dem Los, weiß ich nicht, ob wir das heute auch noch so machen müssen. Aber was mir wichtig ist, sie erkennen, wir stehen hier an der Wand. Wir können diese beiden jetzt nicht weiter beurteilen, aber hier sind Herzensqualitäten gefragt bei den Aposteln. Herr, das kannst nur noch du beurteilen. Auf irgendeine Weise mach du es uns jetzt offenbar. Im ersten Thessalonicher Brief schreibt Paulus: Denn wir sind nie mit Schmeichelworten umgegangen, wie ihr wisst, noch mit verstecktem Geiz. Gott ist des Zeuge. Das ist ein wichtiger Vers. Und in der Vorbereitung bin ich auf manchen Vers gestoßen, die ich früher immer überlesen habe, die aber im Kontext dieses Themas mit einmal ein Gewicht bekommen, was ich vorher nicht entdeckt hatte. Paulus sagt hier: Ich bin mit Worten umgegangen und das wisst ihr. Das könnt ihr beurteilen, was ich gesagt habe. Aber die versteckten Motive, das kann nur Gott beurteilen. Paulus vollzieht hier eine ganz klare Kompetenztrennung. Und er sagt: Meine Worte, die überlasse ich euch für eure Beurteilung. Ihr habt es gehört, ihr könnt das beurteilen. Aber was meine Worte veranlasst, was im Herz gewesen ist, das kann nur Gott beurteilen. Ob da jetzt ein versteckter Geiz gewesen ist oder nicht, ihr könnt das nicht wissen. Gott ist Zeuge. Und diese Kompetenzverteilung, die wollen wir uns gut merken. Herzensbeurteilung ist nicht unsere Kompetenz. Wir können es nicht. Aber Worte können wir beurteilen. Wir können ein Buch lesen und können sagen: Also hier hat sich der Autor geirrt. Das hat er nicht richtig ausgelegt, meinetwegen aus dem Wort Gottes. Das, was Geschwister sagen, da können wir zu einem Bruder sagen: Du, ich habe eben gehört, wie du da gesprochen hast. Das war einfach nicht in Ordnung gewesen. Der Ton war verkehrt gewesen. Kann ich sagen. Die Worte kann ich beurteilen, weil ich sie gehört habe. Aber was die Worte verursacht hat, das mögliche Motiv im Herzen, das kann ich nicht beurteilen. Und da habe ich die Finger davon zu lassen. Beurteile nur Taten und Worte. In 2. Korinther 12, 6 sagt Paulus, jeder soll mich nur nach dem beurteilen, was er an mir sieht oder aus meinem Mund hört. Verurteilt also nichts vor der von Gott bestimmten Zeit. Wartet, bis der Herr kommt. Er wird das im Finstern Verborgene ans Licht bringen und die geheimen Motive der Menschen offenbaren. Und hier aus diesem einfachen Vers, 2. Korinther 12, Vers 6, jeder soll mich nur nach dem beurteilen, was er an mir sieht oder aus meinem Mund hört. Ich habe es größer geschrieben. Da können wir uns einen guten Merksatz draus machen. Jeder soll nur beurteilen, was er sieht oder hört. Das ist ein biblischer Merksatz, weil er ist wirklich aus dem Vers entnommen. Und wenn wir uns den gut merken, beurteile nur, was du siehst oder hörst und nichts anderes. Geschwister, wir haben uns damit 80% der Probleme in unseren Gemeinden erspart. Wenn wir uns an diese ganz einfache Regel halten. Ein weiterer Vers, der dieses Thema beleuchtet, ist Philipper 1, Vers 18. Was denn, sagt Paulus, wird doch auf alle Weise, sei es aus Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch freuen. Das ist interessant. Paulus ist im Gefängnis und er kriegt mit und offenbar wurde ihm gesagt, das sind Brüder, die sind jetzt umso eifriger geworden, nur um dir eins auszuwischen. Um dir zu zeigen, ja, wenn du jetzt im Gefängnis bist oder im Hausarrest, wir können das viel besser als du. Nur aus dieser Absicht tun sie das. Und Paulus sagt, und? Das ist mir völlig egal. Hauptsache, das Evangelium wird verkündigt. Der fängt jetzt gar nicht an, da groß nachzuforschen, sondern er schaut auf das Ergebnis und sieht, das Ergebnis ist super. Und weil das Ergebnis super ist, deswegen hat er keinen Anlass, jetzt in der Dunkelkammer der Motive rumzukramen. Du musst nicht in einem fremden Haus in den Keller hineingehen, um dort alles zu durchforsten. Es gibt keinen Anlass dazu. Solange das Ergebnis stimmt, gibt es keinen Anlass, sich über die Motive Gedanken zu machen. Aber da fehlen wir oft. Wir sind so furchtbar schnell dabei, uns über die Motive Gedanken zu machen. Und dann fühlt man sich verletzt. Und dann fangen die Gedanken an, sich zu drehen. Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Da ist man ungerecht behandelt worden und dann wird einem was unterstellt und dann liegst du nachts im Bett und die ganze Zeit drehen sich die Gedanken darum, warum hat er das gemacht? Und dann betest du und gibst es an den Herrn ab und du wirfst es auf den Herrn und nach 5 Minuten kannst du wieder so beten. Und die ganze Zeit, das kennt ihr doch sicher so. Und die ganze Zeit ist man am Grübeln und man versucht, Licht in dieses Dunkel zu bringen, was man nicht erhellen kann. Nur der Herr kann es erhellen. Und keine menschliche Seele kann es erhellen. Philipper 4, Vers 9. Und handelt nach dem, beziehungsweise reagiert nur auf das, so habe ich das jetzt freier übersetzt, was ihr von mir gelernt und gehört und was ihr auch an mir gesehen habt. Dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Merkt ihr, wann haben wir Frieden in der Gemeinde, wenn wir Selbstbeschränkung üben und uns nur um das kümmern, wozu wir auch die Kompetenz haben. Nämlich das, was wir von jemandem gelernt haben, was wir von jemandem gehört haben und was wir an jemandem gesehen haben. Hören und sehen statt Mutmaßungen über Motive. Nur so bleibt der Friede erhalten, in unseren Gemeinden und in unseren Familien, am Arbeitsplatz und wo auch immer. Wenn du dir über die Motive des anderen unklar bist, dann frage ihn danach und glaube ihm. Sollte der andere lügen, dann ist das jetzt sein Problem, dann ist es nicht mehr dein Problem. Erst recht vermeide Geschwätz über die Motive anderer vor Dritten. Das ist das Furchtbare. Du fühlst dich ungerecht behandelt. Du trägst das nächtelang mit dir rum, du kommst auf keinen grünen Zweig und dann irgendwann fragst du jemand anders, der genauso inkompetent ist wie du und erwartest von ihm, Licht ins Dunkel zu bringen. Und dann fangen die Dinge an, sich zu verselbstständigen. Und sowas wieder einzufangen und unschädlich zu machen, das ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Nehmen wir ein Beispiel. Und zu unserer Beschämung gibt uns die Bibel einen heidnischen König zum Vorbild. Einen, der nicht gläubig gewesen ist, der sich aber so verhalten hat, wie Gläubige sich verhalten sollten. Das ist manches Mal in der Bibel, dass Gott uns sagt, schaut euch mal in der ungläubigen Welt um, da findet ihr welche, die machen es besser als ihr. Ihr erinnert euch an die Geschichte mit Abraham und Sarah. Sarah muss sehr hübsch gewesen sein. Und als Abraham dann unterwegs ist, dann bekommt er Angst um sich selbst. Nicht um seine Frau. Das war schon erschütternd. Wir haben in der Gemeinde 1. Mose durchgelesen in der Bibelstunde. So ein hilfreiches Buch. Ich glaube, es gibt kein Problem deiner Familie, welches in 1. Mose nicht irgendwie beleuchtet wird. So ehrlich. Ich bin so dankbar, dass gerade und all die furchtbaren Fehler der Patriarchen so eins zu eins wiedergegeben werden. Und da finden wir auch einen Ehemann, der doch bereit sein sollte, für seine Frau zu sterben, so wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und er ist bereit, seine Frau für sich sterben zu lassen. Das ist schon ziemlich armselig, was wir da finden. Und deswegen gibt er seine Frau als Schwester aus. Und er bringt einen heidnischen König in ein großes moralisches Dilemma, dass der heidnische König nämlich hier gegen seine eigenen moralischen Vorstellungen verstoßen könnte, die offensichtlich höher sind als die moralischen Vorstellungen von Abraham. Und Abimelech rief Abraham im Beisein seiner Knechte, also im Kontext dieses Verses wird das deutlich, Abimelech rief Abraham im Beisein seiner Knechte und sprach zu ihm, warum hast du uns das getan? Und was habe ich an dir gesündigt, dass du eine so große Sünde auf mich und mein Reich bringen wolltest? Du hast nicht mit mir gehandelt, wie man handeln soll. Und Abimelech fragte Abraham, in welcher Absicht hast du solches getan? Und da ist er unser Lehrmeister. Der Abimelech, der merkt, ich bin hier voll in der Zwickmühle. Ich habe hier eine Frau an meinen Hof geholt, die ist verheiratet mit jemand anders. Ich bin hier ein potenzieller Ehebrecher. Ich verstehe nicht, wie Abraham das zulassen konnte. Und jetzt könnte der Abimelech sich auf sein Lager legen und Gedanken wälzen und könnte mit Freunden dann drüber sprechen, warum hatte Abraham das getan? Und dann würde man schnell drauf kommen, ja, der Abraham, der hat was gegen Abimelech. Abraham möchte, dass Abimelech sich versündigt und so weiter und so fort. Aber Abimelech macht es richtig. Er ruft den Abraham zu sich und sagt, Abraham, dein Verhalten sehe ich, aber ich verstehe es nicht. Und es gibt nur einen, der mir das erklären kann. Das sind nicht meine königlichen Ratgeber, das bist du allein. Und jetzt erklär mir bitte, warum hast du das getan? Und wenn ein Bruder in deiner Gemeinde oder eine Schwester in deiner Gemeinde sich irgendwie verhält und du verstehst einfach nicht, was ist jetzt hier passiert? Warum verhalten die sich mir gegenüber so? Geh nicht zu anderen. Geh hin zu dem Bruder oder zu der Schwester und sag du, ich verstehe nicht, warum das jetzt eben war. Bitte erklär mir das. Es beschäftigt mich, es lässt mich nicht in Ruhe. Vielleicht lässt es dich auch in Ruhe. Vielleicht kannst du es abgeben. Die Liebe bedeckt eine Menge Sünden. Das ist immer das Idealste. Aber wir sind nicht immer in der Lage, so Sünden zu bedecken aus Liebe. Und wenn du merkst, das geht über meine Kräfte und es beschäftigt mich und es steigen böse Gedanken in mir auf über die potenziellen bösen Gedanken, die ich dem anderen zutraue, spätestens dann ist es Zeit, dass du zu dem Bruder oder zu der Schwester hingehst und sagst, du bitte erklär mir, warum du vorhin das gesagt hast, warum du vorgestern das getan hast oder so irgendwas anderes. Nur derjenige kann dir erklären, warum er das getan hat. Und es ist deine Verantwortung, dahin zu gehen und nicht zu spekulieren über Dinge, die sich außerhalb deiner Kompetenz befinden. Oder ein weiteres Beispiel, wo man meint, die Motive anderer beurteilen zu können, finden wir in der Geschichte von Gottes Volk. Und da merken wir nicht, alles, was vordergründig wie Sünde ausschaut, ist auch wirklich Sünde. Schauen wir uns die Fakten an. Und als sie in die Bezirke des Jordan kamen, die im Lande Kanaan sind, da bauten die Kinder Ruben und die Kinder Gad und der halbe Stamm Manasse daselbst einen Altar am Jordan, einen Altar groß von Aussehen. Sie bauten also einen Altar groß von Aussehen. Das sind die Fakten, die wir haben. Mehr Fakten haben wir nicht. Was sollten sie jetzt damit machen? Der Altar steht auf der verkehrten Seite vom Jordan. Nicht dort, wo Gott das eigentlich gesagt hat, dass er stehen sollte. Was tun jetzt die anderen Stämme? Gotteskinder verdächtigen Gotteskinder. Und es beginnt ein unreiner Kampf um Reinheit in Gottes Volk. Wisst ihr, so viel Unreines in unseren Gemeinden geschieht, um die Reinheit zu wahren. So erbitterte Kämpfe, so böse Verdächtigungen, um, so sagt man, für die Reinheit von Gottes Volk zu kämpfen. Da kann was nicht stimmen. Und damals hat auch was nicht gestimmt. Dann kommt es zu einer überstürzten Reaktion. Und als die Kinder Israels hörten, dass dort auf der falschen Seite ein Altar gebaut wurde, da versammelte sich die ganze Gemeinde der Kinder Israel nach Silo, um wieder sie hinaufzuziehen zum Krieg. Überhaupt noch nichts erhellt, warum das gemacht wurde, aber schon die Entscheidung getroffen, Männer zu den Waffen. Bruder gegen Bruder, Schwester gegen Schwester, die sind auszumerzen aus dem Volk Gottes. Kommt euch das bekannt vor? Das ist Brüdergeschichte. Das ist Brüdergeschichte. Und nicht nur in Brüdergemeinden, in allen Gemeinden. Irgendetwas, ich verstehe es nicht, ich bin zu bequem, die nötigen Schritte zu unternehmen, um das verstehen zu können, aber zu den Waffen greife ich bereits. Und wie ist das dann weitergegangen? Der Fehler lag darin, es wurden Motive beurteilt, ohne die Verdächtigten zu Wort kommen zu lassen. So spricht die ganze Gemeinde Jahwes. Was ist das für eine Treulosigkeit, die ihr gegen den Gott Israels begangen habt, dass ihr euch heute abwendet von der Nachfolge Jahwes, indem ihr euch einen Altar baut, um euch heute gegen Gott zu empören? Wisst ihr, sie haben schon eine Diagnose gestellt. Sie sehen nur einen Altar, sie sehen nur Steine, die aufeinander geschichtet wurden und schon wissen sie die Antwort auf alles. Sie wissen, das ist Treulosigkeit, sie wissen, die folgen Gott nicht mehr nach und sie wissen, die haben sich gegen Gott empört. Woher wissen sie das denn? Das sind nur Mutmaßungen, nur Verdächtigungen. Aber die Geschichte geht zum Glück weiter. Und jetzt kommt die richtige Reihenfolge. Und die Kinder Ruben und die Kinder Gad und der halbe Stamm Manasse antworteten und sprachen zu den Häuptern der Tausende Israels, der Gott der Götter, Jahwe, der Gott der Götter, Jahwe, er weiß es. Und Israel soll es wissen. Und dann erklären sie, warum sie den Altar gebaut haben. Nur die Person, die etwas Bestimmtes getan hat, kann dir auch sagen, warum sie es getan hat. Nur von dort kannst du die nötigen Informationen bekommen, von niemand anders. Und Gott offenbart es auch nicht auf mystische Art und Weise, sondern Gott lässt es zu, dass wir manchmal im Dunkeln bleiben. Und wenn dann der Bruder oder die Schwester sagt, du, ich habe dir überhaupt nichts zu erklären, dann erklärt er halt nichts, dann bleiben wir im Dunkeln. Gott lässt das so zu. Aber Gott schickt dir nicht eine Offenbarung aus dem Himmel, sodass du dann sagen könntest, aber jetzt weiß ich, warum der das getan hat. Solange es uns nicht offenbart wird von der Person, können wir es nicht wissen. Und hier sehen wir auch die richtige Reihenfolge. Gott weiß es und Israel soll es wissen. Zuerst, Gott kennt unsere Motive und das Zweite, um Missverständnisse zu vermeiden, lassen wir euch unsere Motive wissen. Und dann kommt eine späte Einsicht, aber gerade noch rechtzeitig, bevor es zum Bürgerkrieg kommt. Und die Sache war gut in den Augen der Kinder Israel. Und die Kinder Israel priesen Gott und sprachen nicht mehr davon, gegen sie hinaufzuziehen zum Krieg, um das Land zu verderben, in welchem die Kinder Ruben und die Kinder Gad wohnten. Fast wäre es zum Krieg gekommen. Fast hätte ein Bruder den anderen ermordet. Und wäre dann noch nach Hause gegangen, hätte gesagt, ich habe für die Reinheit von Gottes Sache gekämpft. Gott hat das gerade noch verhindern können. Und Und dann haben wir die Geschichte von Mephibosheth. David muss Jerusalem verlassen, weil Absalom gegen ihn aufbegehrt. Und Mephibosheth erscheint nicht. Andere kommen mit und verabschieden David und weinen, als David weggeht. Aber Mephibosheth kommt nicht. Stattdessen wird die vermeintliche Treulosigkeit von Mephibosheth deklariert. Und der König sprach, und wo ist der Sohn deines Herrn? So spricht er zu Ziba, dem Knecht von Mephibosheth. Und Ziba sprach zu dem König, siehe, er bleibt in Jerusalem, denn er sprach, heute wird mir das Haus Israel das Königtum meines Vaters wiedergeben. Mephibosheth war ja ein Sohn von Saul. Und Ziba sagt zu dem David, du David, alle weinen, dass du weggehst, aber der Mephibosheth, der weint nicht, weil der spekuliert ja darauf, dass er jetzt König wird, wo du weg bist. Anstatt Mephibosheths Erklärung für sein Nichterscheinen abzuwarten, verlässt David sich auf die verleumderische Deutung Zibas. Und David mischt sich hiermit in Gottes Kompetenzbereich ein. Also merkt ihr, frag nicht Dritte, bevor du nicht mit der betreffenden Person selbst gesprochen hast. David macht es hier falsch. Er fragt einen Dritten nach den Motiven, dessen Verhalten er nicht versteht. Und es zeigt sich, dass der Ziba hier ganz einfach verleumdet und lügnet. Aber David glaubt es und denkt dann wochenlang verkehrt über den Mephibosheth. Und Mephibosheth, der Sohn Sauls, kam herab dem König entgegen, als David jetzt wieder zurückkommt. Und er hatte seine Füße nicht gereinigt und seinen Bart nicht gemacht und seine Kleider nicht gewaschen, von dem Tag an, da der König weggegangen war, bis zu dem Tag, da er in Frieden einzog. Und es geschah, als Jerusalem dem König entgegenkam, da sprach der König zu ihm, und jetzt macht er es richtig, jetzt fragt David den Mephibosheth und nicht jemand Dritten, warum bist du nicht mit mir gezogen, Mephibosheth? Und er sprach, mein Herr König, mein Knecht hat mich betrogen, denn dein Knecht sprach, ich will mir den Esel satteln und darauf reiten und mit dem König ziehen, denn dein Knecht ist lahm und er hat deinen Knecht bei meinem Herrn, dem König, verleumdet. Aber mein Herr, der König, ist wie ein Engel Gottes. So tu, was gut ist in deinen Augen. Denn das ganze Haus meines Vaters war nichts anderes als Männer des Todes vor meinem Herrn, dem König. Und doch hast du deinen Knecht unter die gesetzt, welche an deinem Tisch essen. Und was für ein Recht habe ich noch? Und um was hätte ich noch zum König zu schreien? Merkt ihr, der Mephibosheth, er wollte sogar mit dem David in die Verwerfung gehen. Aber er war lahm. Und bis er seinen Esel gesattelt hatte und bis er auf den Esel draufgehoben wurde, ist der Ziba schon längst weggeritten und hat dem David gesagt, der Mephibosheth kommt nicht, weil er möchte König werden. Und dabei hat der Mephibosheth es so gut gemeint. Und David war so dumm, dass er dem Ziba geglaubt hat und wochenlang schlecht gedacht hat über den Mephibosheth und enttäuscht war. Und dann wird Mephibosheth wiederhergestellt, aber es wird nicht für Gerechtigkeit gesorgt. Und es bleibt ein bitterer Beigeschmack später, weil hier eben David die Motive von Mephibosheth hat beurteilen lassen von Ziba. Jetzt macht David es richtig. Er lässt Mephibosheth seine Motive erklären. Aber der Schaden ist geschehen. Dabei hätte David es doch besser wissen müssen, denn er hat selbst erlebt, wie es ist, wenn einem böse Motive unterstellt werden. Als er das Heer zusammen mit David vom Sieg über den Philister heimkehrte, zogen Frauen aus allen Städten Israels mit Reigentänzen und Gesang König Saul entgegen. Sie hatten Tamburine und Triangeln bei sich und jubelten ihm zu. Tanzend und singend riefen sie, Saul hat 1000 Mann erschlagen, David aber 10.000, 10 mal 1.000. Da wurde Saul ganz heiß vor Zorn, denn diese Worte missfielen ihm sehr. David haben sie 10.000 gegeben und mir nur 1.000, sagte er. Jetzt fehlt ihm nur noch das Königtum. Seit diesem Tag blickte Saul mit Argwohn auf David. Dem David ging es nicht um das Königtum. Er war einfach ein guter Offizier gewesen. Und nun erlebt er, wie ihm unterstellt wird, dass er, weil er gut für seinen König gekämpft hat, dass ihm das so ausgelegt wurde, als wollte er seinen König vom Thron stoßen. David hat doch selbst erlebt, wie bitter das ist, wenn einem böse Motive unterstellt werden. Aber in der Sache mit Mephibosheth, da hat er das, was er selbst erlebt hat, nicht bedacht. Das Problem all derer, die von sich auf andere schließen, ist, eigentlich sagen sie, niemand mache mir etwas vor, die Herzen anderer können nicht heller sein als mein dunkles Herz. Weißt, wenn du meinst zu wissen, was Böses im Herzen deines Bruders geschieht, du kannst ja nicht anders als von dir auf andere zu schließen. All deine Verdächtigungen offenbaren nur, wozu du selbst in der Lage bist. Weil wenn dir das fremd wäre, dann würdest du gar nicht erst auf den Gedanken kommen, dass dein Bruder so ein böses Motiv haben könnte oder deine Schwester. Liebe freut sich mit der Wahrheit, nicht mit Spekulationen. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Oder in Philipper 4, 8, und das ist ein Vers, wenn wir den beherzigen, dann ersparen wir uns viele Probleme. Ansonsten denkt über das nach, meine Geschwister, was wahr, was anständig und gerecht ist. Richtet eure Gedanken auf das Reine, das Liebenswerte und Bewundernswürdige, auf alles, was Auszeichnung und Lob verdient. Wisst ihr, wenn wir uns so selbst beschränken, wenn wir uns wirklich fest vornehmen, ich möchte, wenn ich über meine Geschwister nachdenke, über die Dinge nachdenken, die wahr und anständig und gerecht sind, die rein sind, die liebenswert und bewundernswürdig sind, die auszeichnungswert und lobenswert sind, dann haben wir uns so viele Probleme erspart. Beurteile nicht die Motive anderer. Aber wenn ich unverdient wie Mephibosheth falscher Motive bezichtigt werde, und jetzt gibt es 4 Notfallregeln. Es gibt 3 prophylaktische Regeln, wenn wir uns an die halten, können wir die Notfallregeln ignorieren. Aber wenn wir uns nicht an die prophylaktischen Regeln halten, dann müssen wir uns halt an die 4 Notfallregeln halten. Wenn es also zu bösen Verdächtigungen kommt, wie habe ich mich dann zu verhalten? Die erste Regel für Opfer: freue dich an Gottes Gnade. Na, hört sich ein bisschen komisch an, ist aber biblisch. Denn das ist Gnade, wenn jemand aus Gewissenhaftigkeit gegen Gott Kränkungen erträgt, indem er Unrecht leidet. Wenn ihr aber für Gutes tun leidet und es erduldet, das ist Gnade bei euch. Also wenn dir böse Motive unterstellt werden, dann freu dich einfach mal dran, dass du hier etwas von dem erleben darfst, womit der Herr Jesus tagtäglich zu tun hatte. Und wer will euch schaden, wenn ihr euch des Guten befleißigt? Wenn man dir Böses unterstellt und damit verkehrt liegt, dann ist dir damit kein Schade geschehen. Denn es ist besser, wenn der Wille Gottes es so haben will, ihr leidet für Gutes tun als für Böses tun. Also freue dich an Gottes Gnade. Das ist die erste Akutregel, wenn bereits da Dinge verkehrt laufen. Die zweite Akutregel für Opfer: erkläre offensiv deine Motive. Wenn du merkst, irgendwie mein Bruder oder meine Schwester, die machen jetzt einen Bogen um mich, da muss irgendwas sein, womit ich denen vielleicht wehgetan habe, dann warte nicht länger. Wenn du schon merkst, irgendwas stimmt nicht, dann bist du gefordert, dass du jetzt den ersten Schritt machst und deine Motive erklärst. Wenn du also deine Opfergabe zum Altar bringst, und es fällt dir dort ein, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, irgendwas muss ihn verletzt haben in meinem Verhalten, dann lass deine Gabe vor dem Altar liegen, geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder. Dann komm und bring Gott dein Opfer. Hier heißt es nicht, und warte, bis dein Bruder kommt, sondern geh du hin. Das ist eine Regel. Oft merkt man ja, dass man irgendwas getan hat, was andere irritiert. Und dann sollte man das nicht so stehen lassen, sondern dann soll man offensiv das Gespräch suchen und sagen, du, ich merke irgendwie, ich habe den Eindruck, da steht was zwischen uns. Habe ich irgendwie dir Anlass dafür gegeben? Ist da etwas an meinem Verhalten, was dich verletzt hat? Und wenn dann eine Antwort kommt, dann kannst du das wieder zurechtrücken. Und dann ist das Problem gemeistert und diese Klippe ist umschifft. Die zweite Regel: erkläre offensiv deine Motive. Die dritte Akutregel für Opfer: wenn man dir weiterhin böse Motive unterstellt und nicht von dieser Einmischung in Gottes Kompetenz ablässt, dann wende dich an die Gemeindeleitung. Unter Umständen ist Gemeindezucht notwendig. Also wenn jemand, der sagt, du, ich verstehe nicht, warum du das gemacht hast, Und du sagst, du, aus dem Grund habe ich das gemacht, da war wirklich nichts Böses bei. Und der Bruder oder die Schwester sagt, du, ich glaube dir das nicht. Du hast das bestimmt gemacht, weil du mich auf dem Kicker hast, weil du mir zum Fleiß was Böses tun wolltest. Und man glaubt dir einfach nicht. Dann hast du die Möglichkeit, dass du diese Sache vor die Gemeindeleitung bringst. Und einfach sagst, der Bruder dort unterstellt mir böse Motive, die ich wirklich nicht gehabt habe. Und das steht zwischen uns und ich kann es nicht aus der Welt schaffen, weil er mir einfach kein Wort glaubt. Dann gehe ich zu den Ältesten und dann ist es die Verantwortung der Ältesten, hier für Frieden zu sorgen. Gibt es denn keinen unter euch, der weise genug ist, um ein unparteiisches Urteil zwischen Brüdern fällen zu können? Und dann kommt ein Vers, der uns zu denken geben sollte. Ihr erinnert euch, ein junger Mann, der in eine unmoralische Beziehung zu seiner Stiefmutter getreten ist. Etwas, wovon selbst die Heiden nicht reden. So peinlich und so böse ist das. Und jetzt sagt Paulus, nun aber habe ich euch geschrieben, keinen Umgang zu haben. Wenn jemand, der Bruder genannt wird, ein Hurer ist oder ein Habsüchtiger oder ein Götzendiener oder ein Schmäher, das ist ein Lästerer, das ist ein Verleumder. Oder ein Trunkenbold oder ein Räuber, mit einem solchen selbst nicht zu essen. Denn was habe ich auch zu richten, die draußen sind? Ihr richtet ihr nicht, die drinnen sind, die aber draußen sind, richtet Gott. Tut den Bösen von euch selbst hinaus. Und dieser Vers sollte uns sehr zu denken geben. Dass Paulus es fertig bringt, in einem Atemzug diesen jungen Mann, der in eine unmoralische sexuelle Beziehung mit seiner Stiefmutter getreten ist, in einem Atemzug mit ihm Geschwister zu nennen, die andere verleumden. Und dann merkt ihr, wie Gott denkt über Verleumdung. Es ist kein Kavaliersdelikt. Es ist eine grobe, es ist eine böse Verfehlung. Und deswegen, wenn man mir einfach nicht glaubt, wenn man mir weiterhin unterstellt, dass ich etwas einfach nur aus niederträchtigen Motiven getan habe, obwohl es keine niederträchtigen Motive waren, das ist wirklich eine ganz, ganz grobe Sache, die eine Gemeinde sehr beschädigt. Und dann habe ich das Recht, zur Gemeindeleitung zu gehen und zu sagen, Brüder, bitte helft uns. Hier kommen wir nicht weiter. Und dann hat die Gemeindeleitung die Aufgabe, den Bruder zu ermahnen, der hier verleumdet, der meint, die Motive anderer lesen zu können und der Selbstoffenbarung von Motiven einfach nicht glauben will. Und dann kommt die vierte Akutregel, tue das Gute unbeirrt, auch wenn man dich falscher Motive bezichtigt. Du kannst jemand anders nicht überzeugen, wenn er dir nicht glauben will, glaubt er dir nicht. Aber lass dich nicht einschüchtern, tue das Gute, Gott sieht deine Motive und Gott wird es dir vergelten und dich segnen. Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Jetzt haben wir diese vier Akutregeln gehabt und jetzt noch zum Schluss diese drei anderen Regeln, die grundsätzlichen Regeln. Die erste war, beurteile nicht die Motive anderer. Die zweite Regel für alle, prüfe deine eigenen Motive. Und damit haben wir in der Regel schon genug zu tun. Wenn wir damit beschäftigt sind, dann bleibt wenig Raum und wenig Zeit, um die Motive anderer zu beurteilen. Und wir sind aufgefordert, unsere Motive zu überprüfen. Ein jeder aber prüfe sich selbst. Prüfe und erforschen wir unsere Wege. Und lasst uns zu Jahwe umkehren. Und nun, so spricht Jahwe der Herrscharen, richtet euer Herz auf eure Wege. So prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Untersucht euch selbst. Jeder prüfe sein eigenes Tun. Dann mag er stolz auf sich sein, ohne sich über einen anderen zu erheben. Prüfe deine eigenen Motive. Das überspringe ich, weil die Zeit vorangeht. Aber ihr könnt euch dann diese PowerPoint Präsentation runterladen. Wie kann ich meine eigenen Motive überprüfen? Anhand der Schrift. Alle Schrift ist Nütze zur Überführung. Gott hat mir in der Bibel alles gegeben, was ich brauche, um über meine eigenen Motive im Klaren zu sein. Ich brauche nichts anderes, aber dazu muss ich die Bibel lesen. Nicht meine Gefühle, auch nicht die Meinung anderer, auch nicht die Meinung anderer Christen, sondern alleine die Bibel ist die einzig verlässliche Messlatte zur Selbstprüfung. Und dann die dritte Regel für alle. Lass dich nicht verunsichern und tue einfach das Gute. Das wisst ihr jetzt, nun handelt auch danach. Denn das ist der Weg zum wahren Glück. Oder ich glaube nach der Elberfelder, wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es auch tut. Ich fasse zusammen. Es geht um den unbefestigten Untergrund, um Schleudergefahr. Wie gehe ich damit rum, wenn mir das Verhalten meines Bruders nicht schlüssig ist? Da gibt es drei prophylaktische Regeln für alle. Wenn wir uns an die halten, haben wir viele Probleme uns gespart. Die erste prophylaktische Regel für alle lautet, beurteile nicht die Motive anderer. Die zweite Regel, prüfe deine eigenen Motive. Die dritte Regel, lass dich nicht verunsichern und tue das Gute. Aber wenn es hier jetzt zu einem Schaden kommt und wenn bereits Verdächtigungen waren, dann gibt es Akutregeln für Opfer. Die erste Regel, freue dich an der Gnade Gottes. Die zweite Regel, erkläre offensiv deine Motive. Die dritte Regel, wende dich nötigenfalls an die Gemeindeleitung. Und die vierte Regel, tue unbeirrt das Gute ohne Angst vor Unterstellung.